Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast.
Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus und in unserer heutigen Folge geht es um die neue EU-Richtlinie zur Harmonisierung und Festlegung von Mindestvorschriften des Sanktionsstrafrechts. Ich möchte da nicht allein drüber reden. Ich habe meine tolle Kollegin Miriam Steinfeld bei uns Salary-Partnerin bei Rosinus Partner eingeladen, mit der ich schon vor einiger Zeit mal über das Thema gesprochen habe. Und da freue ich mich sehr, dass du wieder hier bist, Miriam.
Hallo Christian, schön wieder da zu sein.
Ja, toll. Wir haben ja schon in der Folge 183 über aktuelle und bevorstehende EU-Gesetzgebungsverfahren im Bereich des Strafrechts geredet, was ja eigentlich erstmal ungewöhnlich ist, weil man ja eigentlich sagt, was hat die EU mit Strafrecht zu tun?
Absolut.
Und umso erstaunlicher oder bemerkenswerter ist es eben, dass eben dieses Gesetzgebungsverfahren gerade noch mehr vorangetrieben wurde. Und es gibt ja quasi nicht nur das, über was wir heute sprechen wollen, sondern auch die Festlegung von Mindestvorschriften für das Umweltstrafrecht. Das heben wir uns mal für einen anderen Podcast aus. Heute wollen wir über das Thema Sanktionsstrafrecht sprechen. Kannst du uns mal kurz einen Überblick geben, wie da der Stand der Dinge ist?
Gerne. Du hast ja gerade gesagt, es gibt auch die Richtlinie für das Umweltstrafrecht. Die wurde schon Mitte April angenommen und ist auch schon in Kraft getreten. Etwas später kam dann die Richtlinie für das Sanktionsstrafrecht. Und die wird jetzt dieser Tage, also am 19. Mai 2024, in Kraft treten. Was man dazu wissen muss, dieses Vorhaben spielt sich komplett vor dem Hintergrund des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine ab, nachdem ja seit Februar 2022 sehr viele neue restriktive Maßnahmen, was auch der Name in der EU ist, für eben die Sanktionen, da es ja verschiedene Arten von Sanktionen nimmt, wird das immer unter diesem Begriff restriktive Maßnahmen zusammengefasst. Da gab es also verschiedene Vorhaben oder auch Gesetze, die erlassen wurden. Und dann hat man aber festgestellt, dass in der EU selbst die Sicherstellung der Einhaltung dieser restriktiven Maßnahmen ja nationales Recht ist, nationales Strafrecht in der Regel. Und das aber sehr unterschiedlich ist. Deswegen hat man also als allererstes das Sanktionenrecht als ein Gebiet des in Anführungszeichen europäischen Strafrechts beschlossen. Das hat der Europäische Rat getan, indem also das Sanktionenrecht dort in den Katalog aufgenommen wurde. Und das war dann eben die Voraussetzung. Und dann hat man im November, als das erlassen wurde, eben dieses Gesetzgebungsvorhaben mit einem ersten Vorschlag der Kommission angestoßen.
Und was ist da der konkrete Hintergrund für diese europäische Gesetzgebung? Eigentlich ist ja Strafrecht Sache der nationalen Gesetzgeber.
Vollkommen richtig, ja. Man hat nur eben festgestellt, dass eben diese Sicherstellung, dass die Sanktionen eingehalten werden, komplett unterschiedlich sind in den einzelnen Nationalstaaten. Also wirklich von Verstöße gegen die Einhaltung, die mit Freiheitsstrafen belegt werden, Geldstrafen belegt werden, zu aber auch gerade einmal einer bußgeldrechtlichen Entscheidung, wenn überhaupt, die halt wirklich in einem geringfügigsten Bereich war, wo natürlich die EU gesagt hat, also das wollen wir jetzt überhaupt nicht, da kommen wir wirklich in einen Bereich des Forum-Shoppings rein, andernfalls. Und eben weil die Sanktionen selbst ja ein Ausdruck der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik sind und hier eben auch entsprechend beschlossen werden können, muss natürlich auch auf europäischer Ebene sichergestellt werden, dass das nicht nur Papiertiger sind, sondern dass das auch entsprechende Durchschlagskraft hat und das ist eben dann wiederum das nationale Recht, das nationale Strafrecht. Und deswegen hat man gesagt, und das findet sich auch eben in der Richtlinie, die wir heute besprechen, die Richtlinie 2024/1226, das findet sich dort eben auch in den Erwägungsgründen, dass eben dieser Flickenteppich an Sicherstellungsmaßnahmen so nicht bestehen bleiben kann und dass es daher eben gemeinsame Mindestvorschriften braucht und dass erst recht sichergestellt werden muss, dass eben die Umgehung der restriktiven Maßnahmen eingedämmt werden müssen und eben entsprechend penalisiert werden.
Das stützt sich dann auf die Vorschriften Artikel 21 des Vertrags über die Europäische Union, die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik betrifft.
Genau, das ist die Grundlage für den Erlass der Sanktionsvorschriften an sich. Und eben die Grundlage für den Erlass der hiesigen Richtlinie ist dann wieder Artikel 83 Absatz 1 Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union. Dort wird eben gesagt, Mindestvorschriften zur Festlegung von Straftaten und Strafen können erlassen werden. Da gibt es dann einen Katalog, der ist aber wirklich Terrorismus, Menschenhandel und so weiter. Aber auf der Grundlage wurde dann eben die Sanktionen auch noch hinzugefügt.
Okay, verstanden. Was ist jetzt der Inhalt der Richtlinie? Um welchen Bereich geht es da?
Die Richtlinie hat vor allen Dingen drei Bereiche, auf die wir uns jetzt auch konzentrieren wollen. Das ist zum einen die Straftatbestände an sich. Dann wurden Regelungen zu den Rechtsfolgen getroffen. Und dann gibt es auch noch mal Maßnahmen zu den Verjährungs- und Vollstreckungsfristen. Natürlich gibt es auch noch weitere Regeln, die sich an die Mitgliedstaaten selbst richten. Die sind, glaube ich, für uns aber heute nicht so interessant. Deswegen würde ich sagen, gucken wir uns einfach die Straftatbestände an. Da sieht die Richtlinie einen sehr umfangreichen Katalog an Handlungen vor, welche ich jetzt auch gar nicht wiedergeben möchte, weil es wirklich einfach zu viel ist, die aber wirklich sagen, das muss als Straftat ins nationale Recht aufgenommen werden, sofern diese vorsätzlich begangen wurden. Die finden sich alle im Artikel 3 der Richtlinie, dort insbesondere im Absatz 1 wieder. Dann wurde auch gesagt, es muss auch sichergestellt werden, dass die Mitgliedstaaten Umgehung der restriktiven Maßnahmen als Straftaten in das nationale Recht aufnehmen. Das haben wir im Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe H der Richtlinie. Und da, das wird für uns auch nochmal besonders interessant, gehört halt eben auch die Nichtmeldung von Verstößen. Also wenn jemand Informationen darüber erhält, dass eben solche Straftaten vorliegen. Und da soll eben auch die Information gemeldet werden, die man im Rahmen einer Berufspflicht erlangt hat. Da können wir uns natürlich vorstellen, dass das vor dem Hintergrund der Berufsgeheimnisträger kritisch sein könnte. Was die Richtlinie auch vorsieht, ist, dass es eine Ausnahme geben kann, also dass solche Verstöße nicht strafbewehrt sind, wenn sie den Wert von 10.000 Euro nicht überschreiten, also wenn die Gelder, wirtschaftlichen Ressourcen, Dienstleistungen, Waren oder was auch immer jetzt genau gegen die Sanktionsvorschriften, gegen die restriktiven Maßnahmen verstößt, diese Schwelle nicht erreicht. Gleichzeitig sollen die Mitgliedstaaten aber auch wiederum sicherstellen, dass mehrere Verstöße, die kumuliert wiederum diese Schwelle erreichen, dann zusammengefasst betrachtet werden und wiederum strafbewehrt sind. Die EU möchte auch, dass die grobe Fahrlässigkeit als Begehungsweise erfasst wird. Weiter auch, dass Anstiftung und Beihilfe erfasst sind und auch der Versuch. Das sind so die Straftatbestände, die die EU hier vorsieht.
Was wären denn jetzt die Rechtsfolgen, also die Mindestrechtsfolgen sind das ja dann, ne?
Genau, die Rechtsfolgen, da gliedert sich die Richtlinie zum einen in solche für natürliche Personen und andererseits solche für juristischen Personen. Die natürlichen Personen sind im Artikel 5 geregelt. Dort ist festgelegt, dass die Tatbestände des Artikel 3, die haben wir uns ja eben angehört, mit einer Freiheitsstrafe sanktioniert werden. Also erstmal grundsätzlich, dass es möglich sein muss, dass hier eine Freiheitsstrafe ausgeurteilt werden kann. Und dann wird ein Mindesthöchststrafe festgelegt. Als Anknüpfung ist hier dann wiederum, also es gibt verschiedene Mindesthöchststrafen, die festgelegt werden. Das richtet sich dann nach den jeweiligen Tatbeständen. Unter anderem wird hierbei als Anknüpfungswert 100.000 Euro genommen. Also ein relativ rigider Anknüpfungspunkt für den Strafrahmen, der hier vorgesehen ist. Bei juristischen Personen finden wir die Regelung im Artikel 6 und 7. Artikel 6 legt erstmal die Grundlagen für die Verantwortlichkeit der juristischen Person fest. Also immer dann, wenn zugunsten einer juristischen Person eben eine dieser Straftaten aus Artikel 3 begangen wird und die begehende, handelnde Person eine Führungsposition innerhalb der betreffenden juristischen Person innehat. Das heißt, hier haben wir also direkt in der Richtlinie schon eine Zuordnung von natürlichen Personen zu juristischen Personen. Und die Sanktionen, also die Penalisierung, findet sich dann wiederum im Artikel 7. Dort haben wir einmal die anderen Sanktionen. Das ist also das, was wir auch schon kennen, Ausschluss von öffentlichen Zuwendungen, Entziehung von Genehmigung, allerdings auch Unterstellung unter gerichtliche Aufsicht, Auflösung der Gesellschaft und Ähnliches. Und dann haben wir auch die Geldbußen, die abhängig davon, um welche Straftat es sich handelt, 1% oder 5% des Gesamtumsatzes oder eben 8 bzw. 40 Millionen Euro enthalten können. Klar, es müssen auch bei der Sanktionierung muss auch berücksichtigt werden, ob es erschwerende oder mildernde Umstände gibt, und das muss auch entsprechend vorgesehen werden bei der Umsetzung in nationales Recht.
Verstanden, das heißt, es geht wieder mal in Richtung Umsatzgeldbußen bei Unternehmen. Das sehen wir im EU-Recht ja flächendeckend und ist sicher eine Entwicklung, die in den nächsten Jahren in Deutschland noch mehr zunehmen wird. Also ob man das jetzt auf den Umsatz basiert oder eher im Ertrag, kann man sich ja kräftig drüber streiten, aber das ist jedenfalls ein Trend. Es gibt auch Verjährungs- und Vollstreckungsverjährungsvorschriften natürlich. Was ist denn eigentlich der Mehrwert der Richtlinie? Bringt es was für Deutschland, auch im Vergleich zu der aktuellen, ohnehin schon sehr restriktiven strafrechtlichen Situation?
Ich würde sagen, ja, gerade deswegen bringt es etwas für Deutschland. Denn in Deutschland haben wir ja schon eine sehr scharfe Sanktionierung eben dieser Verstöße. Die haben wir aber nicht überall in der Europäischen Union. Insofern führt diese Richtlinie absolut dazu, dass wir jetzt ein Level Playing Field haben und eben gerade die Wirtschaftsakteure, die in diesem Bereich tätig sind, nicht mehr Nachteile dadurch haben, dass sie eben in Deutschland niedergelassen sind, sondern jetzt darauf hoffen dürfen, dass auch alle anderen EU-Wirtschaftsakteure sich gleichermaßen an die Sanktionen halten werden und eben nicht durch tatsächlich Umgehung profitieren und gleichzeitig die deutschen Wirtschaftsakteure da das Nachsehen haben.
Ja, ob sie sich dran halten, das ist immer eine andere Frage, aber jedenfalls haben sie höhere Sanktionsrisiken.
Oder die gesetzlichen Voraussetzungen dafür sind zumindest geschaffen. So, das denke ich, kann man dann zumindest sagen.
Genau, jetzt haben wir ja in Deutschland, haben wir ja schon gesagt, ein relativ elaboriertes System, im AWG insbesondere hinsichtlich Verstöße gegen außenwirtschaftliche Vorschriften. Was ist denn jetzt in Deutschland überhaupt noch zu tun? Also was gibt es zu ergänzen auf Grundlage der Richtlinie?
Sehr wenig. Das, denke ich, muss man wirklich sagen. Hier wird sich relativ wenig ändern. Das mag es in dem ein oder anderen Tatbestand natürlich sein. Das ist dann aber etwas, da muss dann der deutsche Gesetzgeber erstmal seine Hausaufgaben machen, weil das wirklich Detailfragen sind. Aber grundsätzlich ist da wirklich nicht mehr viel zu tun. Es ist wirklich einfach die Europäisierung des Strafrechts, die wir hier sehen.
Genau, Europäisierung des Strafrechts auf der einen Seite, auf der anderen Seite eben auch wieder einen Schritt weiter in Richtung Unternehmensstrafrecht, sei es dann irgendwann mal kommen sollte. Die Tendenz geht einfach in diese Richtung. Meine Hoffnung wäre, dass man das dann jetzt irgendwann auch mal regelt, damit man auch Verfahrensrechte regelt in dem Zusammenhang.
Genau, also das wäre wirklich das Schöne, dass wenn in Deutschland eben diese Impulse aus Europa aufgenommen würden, um dann eben proaktiv wirklich hier ein ganzheitliches, ich sag jetzt mal, System zu etablieren und eben nicht zu warten, bis am Ende alles aus Europa geregelt ist und dann in Fragen eben alles an den EuGH geht, sondern vielleicht auch über die nationalen Gerichte, das dann eher geklärt werden könnte. Also das wäre ein Hoffnungspunkt, sag ich mal.
Schauen wir mal. Also ganz herzlichen Dank, liebe Miriam, das war wieder ein toller Überblick über das Thema. Großen Spaß gemacht, schön, dass du wieder da warst. Bis zum nächsten Mal.
Danke, gerne.
Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer vernetzen wir die Kontaktdetails in den Shownotes, wenn Sie Fragen an uns haben oder gerne auch über info@rosinus-on-r.com. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf Sie.
Tschüss.
Tschüss.
Der Podcast stellt lediglich einen allgemeinen Überblick über rechtliche Themen dar und ersetzt selbstverständlich keine Rechtsberatung zu konkreten Fragestellungen im Einzelfall. Bei Fragen wenden Sie sich an Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte Ihres Vertrauens, natürlich auch gerne an uns. www.rosinus-on-r.com oder unter www.rosinus-partner.com.